Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das ist wie so nach Hause kommen, ehrlich. So, das Spannendste an der Predigt ist immer, ob die Technik funktioniert. So. Hat das so eine lange Predigt? Eieiei. Okay, ja. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte euch heute Morgen auf eine Reise mitnehmen. Und zwar eine Reise, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Eine Reise, die bei jedem anders aussieht, aber trotzdem im Kern das Gleiche ist. Die Reise vom Zerbruch zur Reife. Von Zeiten, in denen manchmal alles gelingt, hin zu Zeiten, wo man sich vielleicht fragt, hey Gott, wo bist du eigentlich? Und genau von der Thematik handelt heute unsere Geschichte. Aber bevor wir loslegen, möchte ich kurz was erzählen, was verraten. Und zwar, ich liebe Biografien. Ich weiß nicht, ob ihr auch Biografien lebt, aber ich habe da wirklich ein ganzes Bücherregal von bedeutenden und beeindruckenden Lebensgeschichten. Und wenn wir diese Biografien lesen, dann machen wir das ja meistens, weil wir die Person kennen oder wir meinen sie zu kennen. Warum? Wir lesen sie vom Hinten, vom Ziel, vom Ergebnis. Und dann sehen wir große Staatsmänner oder wir sehen einflussreiche Unternehmer oder einen einflussreichen Leiter. Irgendwie Menschen, die so gefühlt alles erreicht haben. Aber wisst ihr, was mich eigentlich noch viel, viel mehr interessiert? Das ist nicht das letzte Kapitel, sondern das sind die Kapitel davor. Denn wenn wir zurückblättern durch diese Biografien, dann sehen wir fast immer das gleiche Muster. Nämlich, keiner von denen ist in der Regel einfach auf seinen Thron gekommen. Fast jeder ist vorher durch irgendwelche dunklen Täler auch durchgegangen. Durch Niederlagen, durch Enttäuschung, durch Zeiten, in denen ihre Persönlichkeit entwickelt worden sind. Denn Einfluss und Charakter entsteht selten auf der Bühne. Es entsteht meistens im Verborgenen. Und so habe ich uns heute mal einen dabei, der heißt Nelson Mandela. Kennt jeder von euch Nelson Mandela? Und ich glaube, wenn wir uns an Nelson Mandela erinnern, dann sehen wir in erster Linie den ersten schwarzen südafrikanischen Präsidenten, an den Friedensnobelpreisträger, an einen Menschen, der es geschafft hat, ein zerrissenes Land zu einen. Aber was wir häufig vergessen, sind die 27 Jahre Gefängnis davor. Die meiste Zeit auf Robben Island, eine kleine Insel im Meer, wo er in einer winzigen Zelle gelebt hat, wo er im Steinbruch arbeiten musste, wo das so hell war, was seine Augen dauerhaft geschädigt hatte, wo er einsam war, wo er abgelehnt wurde, wo er gedemütigt wurde. Und ich glaube, jeder von uns hätte verstanden, wenn der nach 27 Jahren wieder rauskommt, dass es ein Mann voller Hass ist, der jetzt rauskommt und gesagt hatte, und jetzt zahle ich euch mal allen heim. Aber genau das geschah nicht. Genau das geschah nicht, weil im Dunkeln dieser Zelle ist was mit seinem Charakter passiert. Als Mandela aus dem Gefängnis kam, kam kein verbitterter Mensch heraus, sondern ein Mann, der gelernt hatte, seinen Zorn unter Kontrolle zu halten, der Versöhnung leben wollte. Das Gefängnis hatte ihn nicht zerstört, sondern es hatte ihn wirklich tief geformt. Und ich sage ausdrücklich nicht, dass Gott jedes Leid schickt. Aber ich glaube fest daran, dass Gott Leid benutzen kann, um Menschen tief zu formen. Ohne diese 27 Jahre hätte es diesen Staatsmann Nelson Mandela wahrscheinlich nie gegeben. Und so sehen wir, dass das Gefängnis nicht das Ende seiner Geschichte war, sondern es war die Vorbereitung auf seine Zukunft. Und genau dieses Prinzip sehen wir schon ganz früh in der Bibel. Dort lernen wir einen 17-jährigen Mann kennen, der große Träume hatte, der eine große Berufung Gottes auf seinem Leben hatte, aber auch noch einen Charakter hatte, der sich entwickeln musste. Sein Name ist Josef. Und seine Geschichte könnte man, glaube ich, mit einem einzigen Satz überschreiben: von der Grube auf den Thron. Und ich lese jetzt mal ein paar Verse aus 1. Mose. Mal gucken, wo ich da hinschieben muss. Ich muss auch erstmal anmachen. So, erhubt. So, ich lese euch mal ein paar Verse aus 1. Mose 37, weil hier beginnt eine der bewegendsten Lebensgeschichten glaube ich, des Alten Testaments. Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Doch Israel, sein Papa, hatte Josef lieber als seine anderen Söhne. Boah, wie hart muss das sein. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie alle, hassten sie ihn und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Und dann geht's ein bisschen weiter und dann heißt es später, sie sahen ihn schon von Weitem. Josef wurde losgeschickt zu seinen Brüdern und jetzt sehen sie ihn von Weitem. Und noch bevor er herangekommen war, hatten sie sich verschworen, ihn zu töten. Los, wir schlagen ihn tot und werfen ihn in die Zisterne dort. Als Josef bei seinen Brüdern ankam, zogen sie ihm das Obergewand aus, das Prachtstück, das er anhatte. Dann packten sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Sie war leer, ohne Wasser. Dann setzten sie sich zum Essen nieder. Und wenn ich das lese, ich habe mich jetzt wieder in der Vorbereitung stark damit beschäftigt, dann denke ich mir, was eine wirklich erschütternde Geschichte. Weil alles beginnt eigentlich wie eine ganz normale Familiengeschichte. Das könnte überall sein, bei ihr, bei dir oder bei mir. Und doch wird sie am Ende zu einer der größten Tragödien im AT. Aber schauen wir uns jetzt mal vorab Josef ein bisschen genauer an. Wenn wir ihm das erste Mal begegnen, dann wirkt er noch erstaunlich jung und unreif. Ja? Die Bibel berichtet, dass er seinem Vater immer so ein paar Dinge über seine Brüder erzählt hat. Sie berichtet, dass Jakob ihn mehr liebte wie alle anderen. Sie berichtet, dass er so ein buntes Gewand von seinem Dad bekommen hat. Und sie berichtet von Träumen, die Gott ihm gab. Und ja, diese Träume, die stimmten schon. Und die Träume kamen tatsächlich von Gott. Aber Josef erzählt es ausgerechnet seinen Brüdern, wie sie sich vor ihm verbeugen werden. Vor den Brüdern, die ihn sowieso schon hassen. Und die Bibel sagt nicht ausdrücklich, dass er stolz war, aber sie zeigt einen jungen Mann, der offensichtlich noch nicht so wirklich gelernt hatte, mit Gottes Gaben weise umzugehen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht kennt ihr das auch. Man kann eine echte Berufung Gottes auf seinem Leben haben und trotzdem menschlich noch ziemlich unreif sein. Gott hat Josef bereits schon gezeigt, wo seine Lebensreise hingehen würde, aber bevor ihn Gott dahin bringen konnte, musste er erst innerlich wachsen. Nicht seine Begabung, sein Charakter. Und genau deshalb beginnt seine Geschichte eben nicht auf dem Thron, sondern in der Grube, in so einem Brunnen. Und so kommt er in die erste Stufe, in die erste Station. Die erste Station war diese Grube. Also wir fangen an. Der Vater schickt ihn zu seinen Brüdern. Und als die jetzt ihn von Weitem kommen sehen, ich habe mir das mal nachgelesen, das waren 90 Kilometer, ich habe früher mal gedacht, das war gerade so ums Eck. Nee, das waren 90 Kilometer, der muss tagelang unterwegs gewesen sein. Und jetzt kommt er und sieht irgendwann seine Brüder und sie sehen ihn und die haben ihn sofort erkannt. Aber nicht an seinem Gesicht, sondern an was? An seinem Gewand. Und in diesem Moment, weil dieses Gewand war das Zeichen, dass der Papa ihn am meisten geliebt hat, nicht sie, nicht den Erstgeborenen und so weiter. Und in dem Moment kocht ihr Hass über und sie wollen ihn töten. Und nur Ruben sagt, hey, nee, wir töten ist nicht gut, wir schmeißen ihn in diese leere Zisterne, weil er wollte ihn später wieder rausholen. Und es kommt der kleine Träumer und kommt immer näher auf sie zu. Und was machen sie? Sie packen ihn und reißen ihm sein Gewand vom Leib. Dieses Zeichen, was so viel mehr war wie nur ein Kleidungsstück. Dieses Zeichen der Bevorzugung. Und dann nehmen sie ihn, packen ihn und schmeißen ihn in diese leere Zisterne rein. Und jetzt stellt euch mal vor, wie sich dieser 17-jährige Junge vorgekommen sein muss. Es war ja kein netter Ort. Es war ja kein Ort, wo man Burger brät, schön rumchillt und sich irgendwie nett einrichtet. Nein, dieser Ort war dunkel, er war staubig, er war einsam. Und er wusste, er hat keine Chance, alleine aus der Nummer rauszukommen. Und das Schlimmste war, er wurde reingeworfen von den Menschen, die ihm am wichtigsten waren, von seiner eigenen Familie. Und später erfahren wir, viele Jahre danach, von seinen Brüdern, mehrere Kapitel später, das ist so erschütternd, sie sagten zueinander, da stehen sie vor ihm, haben ihn noch nicht so erkannt, aber er hat sie erkannt und dann sagen sie, das büßen wir für unseren Bruder. Wir sahen, welche Angst er hatte, als er um Erbarmen flehte. Aber wir haben nicht darauf gehört. Das bedeutet, Josef war in diesem Brunnen drin. Er hat geschrien, er hat gebettelt, er hat um sein Leben geweint. Und was machen seine Brüder? Die Bibel erzählt es in einem einzigen Satz. Sie setzten sich nieder und aßen. Ich finde es so erschütternd, wirklich. Da unten kämpft ein junger Mann um sein Leben und oben wird Mittagspause gemacht. Wie hart kann ein Herz werden? Und an dieser Stelle möchte ich was Wichtiges sagen. Die Bibel sagt nicht, dass Gott ihn in den Brunnen geworfen hatte. Das waren schon seine Brüder, die gehandelt haben aus Hass, aus Neid, aus Bosheit. Und deswegen tragen die im Letzten die Verantwortung. Und trotzdem beginnt Gott genau an dieser Stelle damit, Josefs Inneres zu verändern. Denn dort unten verliert Josef jetzt alles, was ihn ausgemacht hatte. Er verliert sein Gewand, er verliert seine Sonderstellung, er verliert seine Sicherheit. Und so wird dieser Brunnen zu Gottes erster Werkstatt. Dort beginnt jetzt Demut zu wachsen. Und so kommt er zu Station 2, weil der Brunnen ist nicht das Ende. Josef wird jetzt aus dieser Zisterne rausgeholt und für einen kurzen Moment müsste man ja meinen, hey, Halleluja, das Leid ist zu Ende, ich komme aus der Zisterne raus. Wahrscheinlich haben meine Brüder erkannt, sie haben in mir einen Fehler getan. Sie werden wahrscheinlich gleich Entschuldigung zu mir sagen. Nein. Nein, er wird nicht gerettet, er wird verkauft. Er wird verkauft für 20 Silberstücke an wie so Ware an so medianitische Händler, die gerade so vorbeikommen. Und innerhalb von wenigen Stunden verliert er alles. Von diesem am liebst gehabter Sohn mit seinem Gewand ist er auf einmal nur noch Ware, nur noch ein Sklave. Und so verliert er seine Familie, er verliert seine Heimat, er verliert seine Freiheit, er verliert seine Zukunft. Er weiß nicht mal, wo die Reise hingeht. Sie geht nach Ägypten. Und er ist, wie gesagt, einfach nur noch Sklave. Und vielleicht hätte jetzt jeder von uns Verständnis gehabt, wenn Josef verbittert worden wäre. Wenn er gesagt hätte, warum soll ich jetzt noch treu sein? Gott, du hast mich doch vergessen. Ich habe doch nichts gemacht. Und jetzt bin ich nur noch Sklave. Aber genau das geschieht nicht. Wir hören zum ersten Mal einen Satz in dieser ganzen Josefsgeschichte, die sich immer wieder durchzieht. Und dieser Satz heißt, der Herr war mit Josef. Merkt ihr? Die Umstände sagen, du bist allein. Aber die Bibel sagt, der Herr war mit Josef. Die Umstände sagen, du bist vergessen, du bist am Ende. Aber die Bibel sagt, der Herr war mit Josef. Die Umstände sagen, dein Leben ist gescheitert, aber die Bibel sagt, der Herr war mit Josef. Wisst ihr, ihr Lieben, manchmal sieht Gottes Gegenwart für uns völlig anders aus, als wir es erwarten. Wir denken, ja Mensch, jetzt sind wir mit Gott unterwegs und jetzt müsste alles super laufen und alles geht von alleine. Und Josef erlebt das Gegenteil. Gott ist mit ihm und trotzdem bleibt er Sklave. Und so kommt Josef nach einer langen Reise in Ägypten an. Und er kommt in das Haus von Potiphar und Potiphar ist kein normaler Mann. Er gehört zur engsten Führungsriege von Pharao. Und genau da beginnt jetzt was Erstaunliches. Josef dient. Josef arbeitet und Josef übernimmt endlich mal Verantwortung. Er sagt nicht, ist mir doch egal. Ist mir doch egal, ich bin doch eh nur ein Sklave. Nee, sondern er dient so treu, als wäre Gott selber sein Herr. Und Gott segnet diese Haltung. Und so bekommt Josef immer mehr Verantwortung übertragen. Und schließlich verwaltet er sogar das ganze Haus des Potiphars. Und wir merken, hier beginnt Gott ihn auf eine größere Sache vorzubereiten. Weil wer später ein ganzes Reich verwalten soll, der muss erstmal lernen, einem Haus treu vorzustehen. Und so bereitet Gott auch uns immer wieder mit kleinen Aufgaben auf große Aufgaben vor. Vielleicht wünschst du dir sofort den Thron. Vielleicht wünschst du dir sofort, irgendwo angekommen zu sein. Aber oft beginnt Gott mit einem Besen oder mit einer kleinen Aufgabe, die niemand sieht. Weil wie gesagt, Charakter entsteht in der Regel im Verborgenen. Also Josef geht es jetzt immer besser, er steigt auf, er fühlt sich wohl, alles super. Und dann kommt wieder eine Prüfung. Jetzt ist es so, dass die Frau von Potiphar ein Auge auf ihn geworfen hat. Und sie ihn verführen will. Und das ist nicht nur einmal und das ist nicht nur zweimal, sondern die Bibel sagt, Tag für Tag ist jetzt diese Frau an ihm dran und setzt ihn unter Druck immer wieder. Und jetzt zeigt sich, dass in Josef sich jetzt schon was verändert hat. Jetzt merkt man das. Der 17-jährige Josef, der hätte vielleicht noch ganz anders reagiert. Der hätte vielleicht gesagt, sieht ja keiner, kriegt ja keiner mit, ist ja sogar meine Herrin. Aber der gereifte Josef, der sagt, wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen, ich würde mich an Gott versündigen. Achtet mal, was er sagt. Er sagt nicht, ich mach's nicht, weil ich habe Angst vor Potiphar. Oder er sagt auch nicht, ich habe Angst, erwischt zu werden und dann kriege ich Ärger oder so. Nee, er sagt, wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen, ich würde mich an Gott versündigen. Wir sehen, seine Beziehung mit Gott ist mittlerweile so stark, dass es über seinen Wünschen steht. Und dann sind die beiden auf einmal dummerweise doch mal allein. Potiphas Frau und er sind alleine und ja, sie baggert wieder und dann eskaliert's. Sie packt ihn, er reißt sich los und rennt weg. Und das ist auch mein Rat. Ich habe immer mal wieder Kontakt mit Menschen, die auch in schwierige Situationen kommen. Ich sage immer, hey, wenn so Situationen sind, spiel nicht mit der Sünde. Mach es wie Josef. Dreh dich um und renn. Diskutier nicht, red's dir nicht schön, dreh dich rum und renn. Das Problem ist nur, er verliert dabei sein Gewand. Und was geschieht jetzt mit Josef? Wird jetzt seine Treue belohnt, weil er sich der Sünde enthalten hat? Ja, sagt Potiphar jetzt, hey Mensch, toller Typ. Nee, er wird bestraft. Warum? Weil die Frau die ganze Story umdreht. Und sie beschuldigt jetzt Josef der Vergewaltigung. Und obwohl er unschuldig ist, landet er wieder. Diesmal nicht in der Zisterne, im Brunnen, jetzt landet er im Gefängnis. Er ist schon wieder weg. Er hat schon wieder alles verloren. Er ist wieder zu Unrecht am Boden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber spätestens hier würde ich irgendwann mal mit Gott anfangen zu diskutieren. Ich würde ja irgendwann mal sagen, Herr, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Ja? Warum passieren mir immer diese komischen Sachen? Ich tue doch alles in deinem Willen. Und vielleicht kennst du auch diese Momente in deinem Leben, diese Fragen. Du, ich dien doch treu, ich bete doch, ich enthalte mich doch vieler Dinge. Und trotzdem scheint manchmal im Leben so alles auseinanderzufallen. Und genau da begegnen wir Josef. Und wieder lesen wir denselben Satz. Der Herr war mit Josef. Wie krass. Jetzt ist er am tiefsten Punkt mal wieder. Und trotzdem steht wieder dran, der Herr war mit Josef. Ich liebe diesen Satz. Nicht, weil Josef in dem Moment sofort freigekommen ist, sondern weil Gottes Gegenwart nicht von den Umständen abhängt. Die Umstände, die können in dem Moment total schlimm sein. Und trotzdem ist Gott mit dir. Und hier im Gefängnis, da entscheidet sich jetzt die eigentliche Geschichte von Josef. Nicht im Thronraum, sondern da. Nämlich, wird Josef jetzt bitter oder wird er besser? Und das ist übrigens immer unsere entscheidende Frage. Wisst ihr, Leid macht Menschen nicht automatisch besser. Leid kann Menschen auch hart machen, zynisch, verbittert, auch verschlossen. Aber Josef entscheidet sich für einen anderen Weg. Er beginnt wieder zu dienen. Er übernimmt wieder Verantwortung. Er kümmert sich um die anderen Gefangenen. Und genau da, wo man ihn nicht mehr sieht, beginnt Gott weiter an seinem Herz zu arbeiten. Ich glaube, genau in diesem Gefängnis wurde Josef zu dem Mann, der später ein Reich regieren konnte. Und dann ist er jahrelang da drin, in diesem Gefängnis, unschuldig. Und jetzt passiert was, mit dem niemand gerechnet hätte. Nämlich eines Morgens wacht Pharao auf, weil er zwei abgefahrene Träume hat. Und er überlegt, Mensch, wer könnte mir die auslegen? Aber keiner kann ihm das auslegen und die lassen ihn nicht in Ruhe. Und dann ruft er alle Weisen Ägyptens zusammen. Niemand kann es deuten. Und nach zwei langen Jahren, wo Josef drin war, erinnert sich der Mundschenk, der mit ihm da auch drin war. Mensch, Pharao, da gab's mal einen. Ich war doch auch mal im Gefängnis. Da gab's mal so einen Hebräer, der könnte auch heute noch drin sitzen. Keine Ahnung, habe ihn vielleicht vergessen. Aber der hat damals meinen Traum schon richtig gedeutet. Und Pharao sagt, bring ihn her. Und dann stellt euch mal diese Situation vor. Seit Jahren ist Josef in diesem Gefängnis und dann geht die Tür auf und die Soldaten kommen rein und sagen, hey, Josef, mitkommen. Und die Bibel sagt, Er macht sich die Haare, er wäscht sich, er zieht sich neu an und steht auf einmal vor dem mächtigsten Mann seiner Zeit damals. Innerhalb von ein paar Momenten ändert sich sein ganzes Leben. Und dann sagt der Pharao zu ihm, hey du, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und jetzt entscheidet sich, ob der alte Josef rauskommt. Der alte Josef hätte vielleicht gesagt, klar kann ich das. Hallo, ich hatte mit 17 schon eine abgefahrene Vision. Also ich bin der Mann dafür. Aber nein, hört mal zu, was Josef wirklich in dem Moment sagt. Er sagt, nein, nicht ich. Gott wird eine Antwort geben, die dem Pharao zum Guten ist. 4 Worte, die sein ganzes Herz zeigen. Nein, nicht ich, Gott. Und ich glaube, genau an diesem Satz erkennen wir den größten Unterschied in seinem Leben. Früher hat Josef über seine Träume geredet. Jetzt spricht Josef über Gott. Früher hat er gesagt, ich stehe im Mittelpunkt. Jetzt steht Gott bei ihm im Mittelpunkt. Und das ist geistige Reife. Und dann deutet Josef die Träume, 7 fette Jahre, 7 magere Jahre, 7 Jahre Überfluss, 7 Jahre Hungersnot. Aber er bleibt nicht nur bei dieser Deutung stehen, sondern er entwickelt gleich so einen Masterplan. Er schlägt vor, Vorräte anzulegen, Leute einzusetzen, Ernte zu organisieren. Und plötzlich erkennt der Pharao, hey, das ist nicht nur ein Traumdeuter. Vor ihm steht echt ein Leiter. Vor ihm steht jemand, der Weisheit hat. Ein Mann, dem man alles anvertrauen kann. Und deswegen sagt der Pharao zu ihm, habe ich jetzt hier nicht drauf, nur um den Thron will ich höher sein als du. Nur um den Thron will ich höher sein. Und setzt ihn als zweite Person nach sich ein. Was ist das für ein Satz? Vom Brunnen über Potiphars Haus, über das Gefängnis auf den Thron. Und jetzt verstehen wir, das Wunder war eigentlich gar nicht der Thron. Das Wunder war, was hat Gott durch diese Leidenszeiten für einen Mann geschaffen? Und viele denken an dieser Stelle, okay, die Josefs Geschichte ist vorbei, Halleluja, er kam von der Grube auf den Thron. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der Höhepunkt, der kommt jetzt erst. Die 7 fetten Jahre sind rum und jetzt kommt die Hungersnot. Und die Hungersnot ist aber nicht nur in Ägypten, sie ist in der ganzen Region, so auch in Kanaan. Das heißt, auch da, wo er herkommt, und auch da herrscht jetzt Hungersnot, und sein Papa schickt seine Brüder los, Mensch, geht nach Ägypten, da soll es noch Getreide geben. Und so gehen sie nach Ägypten und treten jetzt vor diesen zweitmächtigsten Mann der Welt und erkennen ihn nicht. Und in dem Moment erfüllt sich der Traum, den Josef 20 Jahre vorher schon hatte. Die Brüder verneigen sich vor Josef. Und sie erkennen ihn nicht. Aber Josef, wie gesagt, erkennt sie sofort. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Jetzt liegt alles in seiner Hand. Jetzt könnt ihr abrechnen. Jetzt könnt ihr sagen, erinnert ihr euch noch an den Brunnen? Erinnert ihr euch noch an diesen Verkauf? Und jetzt seid ihr dran. Ich glaube, niemand hätte ihm da Vorwürfe gemacht. Aber Josef tut was völlig anderes. Er prüft jetzt ihre Herzen und er sieht ihre Herzensveränderung. Und dann kommt einer dieser bewegendsten Momente der ganzen Bibel. Es steht drin, da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos hörte man bald, ich bin Josef. Oh, ich liebe diesen Moment. Weil nicht nur, weil Josef sich in dem Moment seinen Brüdern offenbart hat, sondern weil man erkennt, wie Gott sein Herz verändert hat. Der Junge, der damals vielleicht zu unreif war und angeeckt ist, ist zu dem Mann geworden, der vergeben kann. Der vergeben kann. Und dann spricht Josef einen dieser wichtigsten Sätze überhaupt. Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewandt. Und was mir da so wichtig ist, merkt ihr, Josef nennt das Böse schon beim Namen. Er sagt nicht, wisst ihr, eigentlich war das alles am Ende gar nicht so schlimm. Schwamm drüber. Nee, er sagt, es war schon schlimm. Er sagt auch, es war Sünde. Es war Unrecht. Aber er erkennt rückblickend, das Böse hat nicht das letzte Wort. Ja, Gott hat das letzte Wort und das ist die Hoffnung. Und jetzt möchte ich einen Schritt zurücktreten, liebe Gemeinde. Ich möchte jetzt einen Schritt zurücktreten von dieser Josefsgeschichte, weil ja, es ist eine spannende Familienstory. Aber sie zeigt auf eine Person, die viele Jahrhunderte später die Welt betreten wird. Die denselben Weg gegangen ist, nur viel tiefer, noch viel mit einer viel weiteren Veränderung für alle von uns. Wenn wir uns die Geschichte von Josef anschauen, merken wir, Josef ist der Schatten, aber Christus ist die Wirklichkeit. Schaut euch mal die Parallelen an. Josef war der geliebte Sohn von seinem Vater. Jesus ist der geliebte Sohn des himmlischen Vaters. Josef wurde von seinen Brüdern verworfen. Christus wurde von seinem ganzen Volk verworfen. Josef wurde für ein paar Silberlinge verkauft. Jesus wurde für ein paar Silberlinge verraten. Josef wurde zu Unrecht verurteilt und Christus wurde zu Unrecht verurteilt. Josef kam aus dem Brunnen, aus der Grube raus. Christus kam aus dem Grab heraus. Josef wurde erhöht, um Menschen vor dem Hungertod zu bewahren. Christus wurde erhöht, um Menschen vor dem ewigen Tod zu bewahren. Aber dann gibt's einen entscheidenden Unterschied bei beiden. Josef musste leiden, weil andere gegen ihn gesündigt haben. Aber Christus musste leiden, weil wir gesündigt haben. Christus ging freiwillig ans Kreuz, nicht weil er schuldig war, sondern weil wir schuldig waren. Und während Menschen ihn verspotteten und während Menschen Nägel durch seine Hände trieben und ihn verwarfen, sprach er nicht: Ihr werdet bezahlen, ich werde Legionen von Engeln senden. Nein, er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der vollkommene Retter. Und dann geschah das, was Paulus Jahrzehnte später im Philipperbrief schreibt: Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alles erhöht. Und dort sitzt Christus heute noch. Er sitzt nicht mit ausgestrecktem Schwert, er sitzt mit ausgestreckten Armen. Er ist nicht da, um Sünder zu vernichten. Christus ist da, um Sünder einzuladen. Er ist nicht da, um Rache zu üben, sondern um zu retten. Und jetzt, liebe Gemeinde, jetzt sitzt ihr vielleicht heute hier und ihr denkt euch, okay, krasse Geschichte, aber schön und gut, ich bin nicht Josef. Und ich bin auch nicht Jesus und erst recht nicht bin ich Nelson Mandela. Stimmt. Aber vielleicht kennst auch du diesen Brunnen. Vielleicht sieht dein Brunnen halt nur anders aus. Vielleicht ist deine Grube eine Ehe, die in Scherben liegt. Vielleicht ist dein Gefängnis gerade dein Arbeitsplatz, wo du gemobbt wirst, wo du treu deine Arbeit tust und trotzdem immer wieder ignoriert wirst, wo du übergangen wirst, wo du fälschlicherweise angeklagt wirst. Vielleicht ist dein Kerker eine chronische Krankheit, Depression, finanzielle Krise oder das schmerzhafte Warten auf eine Gebetserhörung, wo du schon so viele Jahre dranhängst. Aber es passiert irgendwie scheinbar seit Jahren nichts. Vielleicht sitzt du heute hier und würdest niemals laut aussprechen, wie es dir wirklich geht. Aber innerlich würdest du sagen, wie Psalm 105 über Josef schreibt: In Eisen liegt meine Seele. Wenn das so ist, dann möchte ich dir heute drei Dinge mitgeben. Punkt 1: Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Wenn wir die Josefsgeschichte lesen, dann fällt uns eins sofort auf. Die Umstände, die ändern sich ständig. Wir haben den Brunnen, wir haben das Gefängnis, wir haben das Sklavenhaus, wir haben den Thron. Die Umstände ändern sich die ganze Zeit, aber eine Sache bleibt immer gleich. Was war das? Der Herr war mit Josef. Vielleicht siehst du Gott gerade nicht und vielleicht verstehst du auch manchmal seine Wege nicht. Ja, ich glaube, Josef hat es auch nicht immer verstanden. Als er mit 17 Jahren in diesem Brunnen saß, da hat er bestimmt keine Ahnung, was Gott irgendwann mal mit ihm vorhatte. Als er unschuldig im Gefängnis saß, da hat er bestimmt keine Ahnung, was Gott mit ihm vorhat. Aber er verstand es rückwirkend. Und uns geht's doch oft genauso. Und glaub mir, ich kann da wirklich ein Lied von singen. Manchmal erkennen wir Gottes Führung erst im Rückblick. Erst im Rückblick erkennen wir, was hat Gott auf lange Sicht vorgehabt. Das zweite ist, hüte dein Herz vor Bitterkeit. Ich glaube, die größte Versuchung im Leben Josefs war das. Es war nicht Potiphas Frau. Es war auch nicht die Hungersnot, sondern es war die Bitterkeit. Denn genau hier entscheidet sich, ob dich eine Krise zerstört oder dich formt. Der Brunnen macht einen Menschen nicht automatisch demütig. Ja? Und das Gefängnis macht einen Menschen nicht automatisch weise. Leid macht Menschen nicht automatisch besser. Weil Leid kann Menschen auch hart machen. Die eigentliche Frage heißt also nicht, wie groß ist meine Krise, sondern was macht die Krise aus meinem Herzen? Und vielleicht kennst du das. Vielleicht wurdest du zutiefst verletzt oder du wurdest enttäuscht oder du wurdest verlassen, ungerecht behandelt, verraten, verleumdet, whatever. Und dein Herz sagt, das werde ich dir nie mehr vergessen. Das war zu schlimm. Wisst ihr, das Verrückte dahinter ist ja, menschlich gesehen habt ihr ja oft recht. Gott erwartet nicht, dass wir Unrecht Recht nennen. Auch Josef hat Unrecht benannt. Auch Christus hat Unrecht benannt. Aber sie gehen damit anders um. Beide tun was anderes. Sie lassen ihre Bitterkeit am Kreuz, bei Gott. Sie entscheiden sich für die Vergebung. Und genau dort beginnt Freiheit. Und ich mag diesen einen Satz, den ihr bestimmt auch schon mal alle gehört habt. Bitterkeit ist wie ein Gift, das man selbst trinkt in der Hoffnung, dass der andere dran stirbt. Genau das macht Bitterkeit. Bitterkeit zerstört nicht zuerst den anderen. Bitterkeit zerstört zuerst uns selber. Es zerstört unseren Charakter. Es zerstört Beziehungen. Es zerstört Vertrauen, Freude. Und vielleicht war das der größte Sieg von Josef. Nicht, dass er auf dem Thron saß, sondern dass er seinen Brüdern vergeben konnte. Denn in dem Moment zeigt sich, dass der Brunnen ihn nicht bitter gemacht hat. Und genau so war es auch bei Christus, als man ihn verspottete, als man ihn ans Kreuz schlug, als man ihn geohrfeigt hat, alles durch was er durchgegangen ist. Da hätte er jedes Recht gehabt, Gericht zu üben. Aber wie gesagt, stattdessen sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, wenn wir manchmal in unseren Brunnenmomenten stecken und da nicht auf unser Herz achten, besteht die Gefahr, dass wir eine Festung bauen. Und dass aus dieser Wunde eine Festung wird, hinter die wir uns zurückziehen. Und wir leben dann zwar hinter diesen Mauern weiter, aber innerlich sind wir nicht mehr frei. Und deswegen lade ich dich heute Morgen ein, bring deine Verletzung vor Gott. Sag ihm ehrlich, Herr, es tut weh. Und Herr, es war ungerecht. Und Herr, ich verstehe es nicht. Aber dann bleib nicht da. Geh weiter. Sag, ich entscheide mich jetzt, heute, dir zu vergeben. Ich lasse die Rache bei dir. Ich will nicht zulassen, dass diese Verletzung aus meinem Herz Mauern maut. Denn wer Menschen irgendwann mal von einem geistigen Thron aus dienen will, der muss zuerst lernen, seinen Feinden im Brunnen zu vergeben. Und das Dritte, was ich euch empfehle, vertraue auf Gottes Timing. Vertraue auf Gottes Timing. Ich weiß nicht, ob Josef vielleicht mal gedacht hatte, hey, so 13 Jahre sind schon ganz schön lang. Also ich habe mir eigentlich was für mein Leben anders vorgestellt. 13 Jahre zwischen Traum und Erfüllung, 13 Jahre zwischen Verheißung und Thron, 13 Jahre warten. Und doch kam Gottes Zeitpunkt nicht zu früh und nicht zu spät. Es kam genau richtig. Manchmal wünschen wir uns, dass Gott unsere Umstände doch sofort ändert. Ein Gebet und zack. Und wenn es bei mir nicht geht, dann hole ich noch meinen Ältesten, dann betet der dazu, spätestens dann muss es doch funktionieren. Zack. Aber Gott möchte zuerst unsere Herzen verändern. Und deswegen sei treu im Kleinen, wo Gott dich reingestellt hat. Wenn du im Gefängnis wärst, sei der beste Gefangene. Wenn du eine kleine Aufgabe bekommen hast. Diene so, als würdest du vor dem Pharao selber dienen. Ja? Gott sieht ins Verborgene. Und wenn seine Zeit reif ist, hat Gott die Vollmacht, dein Leben in einem Moment zu verändern. Und wir kommen zum Ende, liebe Gemeinde. Der Thron war nicht das größte Wunder in Josefs Leben. Das größte Wunder meines Erachtens war, wie Gott ein Leben auf der Reise verändert hat. Klar, der Thron war das sichtbare Zeichen, aber das eigentliche Wunder geschah, wie gesagt, im Dunkeln. In diesem Brunnen da unten, einsam. In diesem Sklavenhaus bei Potiphar. In diesem Gefängnis, wo er zu Unrecht drin war. Dort formte Gott einen Menschen, der Verantwortung tragen konnte. Der Thron ist nie der Startpunkt für Gott. Er ist das Ziel einer Reise, die meistens in einem dunklen Tal mal durch muss. Wisst ihr, Gott sucht keine perfekten, keine fehlerfreien, mega selbstbewussten Superheroes. Er sucht Menschen, die auch durch Zerbruch gehen und da ein weiches Herz behalten. Menschen, die da gelernt haben, Gott zu vertrauen. Und vielleicht spürst du heute Morgen genau, wie der Heilige Geist zu dir spricht und sagst, hey, lass dein Herz weich. Und du wirklich zu dir sagst, ja, ich stecke auch in so einem Brunnen, weil du bist verletzt und du bist enttäuscht und du hast die Gefahr dieser Bitterkeit. Oder vielleicht hast du sogar schon lange aufgegeben. Dann möchte ich dir heute eins nur sagen, nur eins. Gib nicht auf. Schlag die Biografie deines Lebens nicht zu. Wisst ihr, vielleicht seid ihr erst in Kapitel 3 oder ihr seid erst in Kapitel 4. Aber Gott ist mit deinem Buch noch nicht fertig. Er schreibt noch weiter. Er schreibt noch Kapitel. Und wenn du heute da sitzt, halt an dieser Wahrheit fest. Gott ist mit dir. Und wenn wir irgendwann mal auf unser Leben zurückblicken, später, dann werden wir vielleicht wie Josef sagen können, hey, ich habe nicht alles verstanden. Und vieles davon habe ich auch echt nicht gewollt. Manche dieser Wege, die ich gegangen bin, hätte ich rückblickend auch gar nicht mehr gewählt. Aber Gott war treu. Und deswegen möchte ich mit einem letzten Blick auf Christus heute schließen. Christus kennt auch Verletzung und er versteht deinen Schmerz. Er kennt auch Einsamkeit, er kennt Dunkel. Und er wird dich zur richtigen Zeit ans Ziel führen. Und so möchte ich mit dem Satz schließen, den ihr euch vielleicht merken könnt. Wenn Gott dich auf den Thron setzen will, führt der Weg oft durch eine Schule. Und diese Schule heißt nicht immer Universität, sie heißt manchmal auch Gefängnis, denn der Thron ist die Belohnung. Er ist der Platz, wo dein Charakter von Gott im Feuer geformt wird. Und deshalb dürfen wir voller Vertrauen sagen, keine Grube ist tiefer als Gottes Hand. Amen.